Hey, willkommen im Podcast MedizinpionierInnen. Hier erwarten dich neue Perspektiven und inspirierende Einblicke in außergewöhnliche und kreative Karrierewege in der Medizin. Mein Name ist Lilly und ich spreche hier mit ÄrztInnen, die von ihrem Weg berichten. Lass dich inspirieren und ganz viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bei mir ist heute zu Gast Dr. Benedikt Carstensen. Er ist Facharzt für Innere Medizin. Er ist der Gründer von TreatFair und er hat einen Master in Health Business Administration. Hallo Benedikt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wie geht's dir?
Hallo Lilly, ich freue mich, hier zu sein. Mir geht's super. Ich habe gut geschlafen und habe jetzt total Lust auf das Gespräch mit dir.
Schön. Alright. Benedikt, was bist du denn für ein Mensch? Mit wem haben wir es hier zu tun? Kommst du aus einer Ärztefamilie oder wie bist du zum Medizinstudium gekommen?
Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich habe Lust, Dinge auszuprobieren, mich weiterzuentwickeln, vielleicht auch Dinge weiterzuentwickeln, vielleicht auch Systeme weiterzuentwickeln. Ich komme aus keiner Ärztefamilie. Mein Vater war evangelischer Pfarrer. Und meine Mutter war evangelische Religionslehrerin. Und vermutlich habe ich auch dadurch so ein bisschen in meiner frühen Kindheit und Sozialisation einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, Gleichheit erlebt. Und möglicherweise war das auch prägend für alles, was ich dann später gemacht habe. Für das Medizinstudium habe ich mich entschieden, nochmal so vorab, ich konnte mich damals nicht so richtig entscheiden zwischen Wirtschaft und Medizin, weil ich einfach beides total spannend fand. Wirtschaft fand ich spannend, einfach Dinge zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, unabhängig jetzt von dem Geldaspekt, sondern es ging eher darum, oder für mich ging es eher darum, Dinge zu sehen, die wachsen, die sich entwickeln, die größer werden. Und auch das Thema Input und Output im Sinne von, was stecke ich rein, was kommt raus, und das Ganze so zu designen, dass man möglichst viel Nutzen aus einer Ressource rausholt. Und habe mich dann aber zu Medizin entschieden. Ich habe nach meinem Abitur noch ein Jahr lang eine Auszeit genommen, war erstmal in Südamerika in einem Kinderdorf als Hilfsperson und habe da bin da hingegangen mit der naiven Vision, ich möchte den Kindern dort helfen. Hab dann relativ frühzeitig gelernt oder festgestellt, dass die Kinder dort eher mir geholfen haben in meiner weiteren Findung. Ich hatte da eine super Zeit. Die Kinder dort hatten hoffentlich auch eine gute Zeit mit mir. So, ja, und nach diesem Kinderdorf-Exkurs war ich dann nochmal in Italien. Hab dort nochmal in einem Hotel gearbeitet, 6 Monate, um eben weitere Erfahrungen zu machen, und habe dort natürlich auch viele andere Menschen kennengelernt, viel gesprochen. Damals war meine Lebensplanung noch relativ offen. Es war mir nicht klar, dass ich da Medizin machen will, dass ich oder ob ich Wirtschaft machen will oder ob ich was ganz anderes machen will. Einmal habe ich zum Beispiel mit einem Helikopterpilot gesprochen, und eine Idee damals von mir war auch irgendwie, ich hatte so eine Faszination für Helikopter, für Fliegen. Und eine Jobmöglichkeit für mich war schon irgendwie immer, so Helikopterpilot zu werden. Und dann habe ich aber endlich mal in diesem Setting in Italien damals mit einem gesprochen, der dort in dem Hotel Urlaub gemacht hat, der Helikopterpilot war. Und der hat mir einfach gute Einblicke gegeben, sodass ich dann für mich feststellen konnte, ach nö, mag ich doch nicht machen. Ja, bin ich dann nach Italien nach Hause gekommen, nach Deutschland, und dann war relativ klar, ich möchte Medizin machen, habe mich dann eben beworben an verschiedenen Unis und habe dann auch gleich einen Platz bekommen in Heidelberg und habe dann auch angefangen zu studieren. Beweggründe waren tatsächlich das Thema Menschen helfen, klar, das Thema Körper, Biologie, logisch, ja, und in meinem jungen Arztsein, was mich dann da auch immer fasziniert hat, was da auch in die Richtung geht, ist zum Beispiel der Ultraschall, wo man in Menschen reingucken kann, ohne sie aufschneiden zu müssen. Und die Faszination habe ich nie verlernt oder nie verloren. Und finde ich immer faszinierend. Ja. Also Medizin im Großen und Ganzen ist super faszinierend auf ganz vielen Bereichen. Auch die Berufsaussichten als Arzt. Und deshalb fand ich Medizin ganz gut. Es ist auch ein internationaler Beruf. Also gerade in Deutschland ausgebildet, ist es super einfach, woanders hinzugehen und dort auch medizinisch zu arbeiten. Das war für mich auch noch relevant.
Und das Medizinstudium, hat das dir dann das gegeben, was du gesucht hast? Also hast du dich daran wohlgefühlt?
Medizinstudium war super. Mir hat auch Medizin studieren Spaß gemacht. Auch das Studentenleben hat mir viel Spaß gemacht. Also ich habe da gar nicht gehadert. Also in diesen 6 Jahren oder 6,5 Jahren habe ich null gehadert. Ich hatte dann gutes Leben. Mir hat Lernen Spaß gemacht. Ich hatte kein Problem, mich morgens hinzusetzen und nachmittags aufzuhören mit Lernen. Das Ziel hat mich nicht übermäßig motiviert, also sondern einfach das Doing als Student fand ich gut. Ich hatte auch gefühlt ein gutes Curriculum. Ich hatte keine relevanten Verbesserungswünsche. Also ich habe mich da wirklich gut aufgehoben gefühlt und hatte da, ich sag mal, inhaltlich oder leistungstechnisch nie Probleme und hatte aber auch jetzt auch nicht überall die Ambition, eine 1,0 erreichen zu wollen.
Und dann nach dem Studium bist du dann sofort in die Klinik oder wann hast du diesen Master noch eingeschoben?
Ich bin direkt nach der Uni, also nach dem Abschluss, habe ich angefangen, an einer Uniklinik zu arbeiten in der Inneren Medizin. War da nicht übermäßig zufrieden, habe dann auch nach einem Dreivierteljahr aufgehört und bin dann an eine andere Klinik, wo ich dann auch wirklich fast 10 Jahre lang gearbeitet habe. Und nachdem ich dann an der zweiten Klinik angefangen habe, etwa so nach einem Jahr, habe ich gesagt, so, lieber Chef, ich hätte jetzt Lust, meine Karriere voranzubringen und ich würde jetzt gerne Forschung machen. Dann hat Professor Stange, so hieß er, oder so heißt er, gesagt, lieber Herr Carstensen, finde ich super, mit welchem Ziel denn? Da habe ich gesagt, naja gut, also wenn ich Forschung mache, dann mache ich das nicht aus Spaß, sondern mit einem klaren Ziel. Also dann will ich habilitieren. Und darauf hat er gesagt, ja, lieber Herr Carstensen, findet er noch besser. Leider kann er das nicht unterstützen, weil er nächstes Jahr in Rente geht. Schrägstrich, er kann es unterstützen, er würde es auch gern, aber nach einem Jahr hätte ich halt das Risiko, dass ein Neuer kommt oder eine Neue kommt und meine Forschungsergebnisse oder meine Forschung einfach einstampft und alles umsonst gewesen wäre. Dementsprechend hat er gesagt, er weiß ja, wie das System läuft. Und hat es mir nicht empfohlen. Und dann, das war die Chance oder die Gelegenheit, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich nicht Forschung, dann mache ich was anderes, was mich weiterbringt. Und dann habe ich eben den Master of Health Business Administration studienbegleitend gemacht.
Wo hast du das gemacht?
An der FAU in Nürnberg-Erlangen. Empfehlenswertes Fernstudium tatsächlich. Da geht es letztlich um Gesundheitsökonomie, Betriebswirtschaft in Krankenhäusern und solche Dinge. Also ein super empfehlenswerter Master.
Mhm. Der richtet sich an ÄrztInnen und andere Menschen im Gesundheitswesen.
Der Master of Health Business Administration richtet sich meines Wissens an Ärztinnen und Ärzte. Es gibt aber noch einen Bruderstudiengang und der richtet sich, glaube ich, an alle Nicht-Medizinerinnen und Mediziner, die aber so eine Art Gesundheitsökonomie oder Betriebswirtschaftslehre in dem Gesundheitswesen sich da vertiefen möchten.
Mhm. Okay, und das war dann online, hast du das gemacht oder bist du ab und zu nach Nürnberg gefahren?
Nee, das war ja noch vor Pandemie. Also ja. Sprich, da war relativ wenig online. Also ich glaube, es gab schon so Texte digital zu lesen. Mhm. Aber da hat man immer am Anfang des Semesters, also es ging über 4 Semester, am Anfang des Semesters hat man ein Paket bekommen mit, ich glaube, 20, 25, 30 Schriftstücken, 30, 40 Seiten. Und die musste man durcharbeiten. Und dann gab es am Ende des Semesters immer eine Präsenzprüfung, also eine Präsenzwochenende mit Prüfung, wo die Inhalte eben abgefragt wurden. Ja, und im letzten Semester gab es dann eine Masterarbeit, die man geschrieben hat.
Über was hast du geschrieben?
Über die Zertifizierung von Arbeitsbedingungen im ärztlichen Bereich.
Okay, das hat dir also Spaß gemacht, kannst du empfehlen? Und weißt du, ob das jetzt immer noch genauso abläuft oder ist es jetzt mehr online?
Es ist sicherlich mehr online, das habe ich schon mitbekommen. Also ich habe logischerweise ganz vielen den Studiengang empfohlen, die dann auch zufrieden waren, die den weiter empfohlen haben. Also der ist stark gewachsen. Der Lehrstuhlinhaber, der den Studiengang macht, der hat auch mit mir schon was veröffentlicht zum Thema ärztliche Zufriedenheit beziehungsweise ärztliche Arbeitsbedingungen und Zufriedenheit und Impact auf Fachkräftemangel. Und von dem kriege ich auch immer mit, dass das weitergewachsen ist. Und damals ging es schon darum, dass die ersten Texte auch mal irgendwie als, nicht Podcast, aber als Sounddatei eben zur Verfügung gestellt werden sollten. Naja, das wird weiter so gegangen sein.
Weißt du, was die anderen so damit machen? Also die da mit dir studiert haben oder nach dir studiert haben, die ja dann auch alle ÄrztInnen sind, was sie so damit anstellen?
Ja, die gehen fast ausschließlich in eine Führungsposition im Gesundheitswesen, meistens in Krankenhäusern. Also das ist auch die Ambition der meisten, die da hingehen, dass man sich außermedizinisch noch weiterentwickelt und auch letztlich formal weiterentwickelt mit einem Zertifikat, um eben interessanter zu sein für Führungspositionen.
Wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
29 bis 31.
Okay. Ja, das heißt, du hast einfach sehr früh angefangen mit allem, mit Studium und so weiter.
Ich habe mit 19, glaube ich, angefangen, mit 25, 26 dann die Klinik. Ah, dann war ich vielleicht 28 bis 31. Also ich war schon einer der Jüngeren in dem Studiengang, das stimmt schon, ja.
Okay, ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man ein bisschen älter ist, ja, wenn man das macht.
Ja, aber kann man auch als Jüngerer machen. Also ich weiß nicht, was da die Anforderungen sind, ob man mindestens so und so viel Zeit in der Klinik gearbeitet haben muss. Ich glaube nicht.
Hast du deine Stelle in der Klinik dann reduziert dafür?
Nein.
Du warst immer 100%.
Ich habe 100%, also für das Studium habe ich weiterhin 100% gearbeitet, bin tatsächlich manchmal recht früh aufgestanden und habe noch vor meinem Kliniktag was für das Studium gemacht. Aber ich habe nicht reduzieren müssen. Nein, das ging gut.
Okay. Hast du irgendwo so eine geheime Energiequelle oder wie kommt das?
An mir macht Arbeiten schon Spaß.
Okay. Mir du machst macht auch genau das, was du willst und dann gibt dir das halt Energie zurück.
Richtig. Ich auch da, ähnlich wie im Studium, ich habe mich nie gequält. Diese persönliche Weiterentwicklung hat mir immer Freude gemacht, hat mir viel Motivation gegeben und ich habe auch diese Lerntexte immer in den Urlaub mitgenommen und habe da immer viel gelesen und andere lesen halt Bücher, ich lese halt Lerntexte oder es war damals so. Das hat mir immer Spaß gemacht, das ist auch weiter so. Arbeiten oder an mir oder an etwas arbeiten hat mir immer Freude gemacht. Ist wahrscheinlich auch nicht absehbar, dass sich das ändert.
Ja, das heißt, in dieser zweiten Klinik, da hast du dann auch deine Facharztausbildung beendet? Und dann einfach weitergearbeitet als Facharzt.
Genau.
Und dieser Weg, den du da eingeschlagen bist, der war einfach super zufällig, weil dein Chef in Rente gegangen ist und dir gesagt hat, geh mal besser nicht in die Forschung, sonst würdest du jetzt was ganz anderes machen. Oder denkst du, es wäre im Prinzip irgendwie dasselbe dabei rausgekommen?
Ich denke, es wäre nicht dasselbe rausgekommen, nein. Ja. Also in dem Masterstudiengang habe ich mich dann sozusagen mehr mit der Arbeitgeberseite beschäftigt und die Arbeitgeberperspektive, also Krankenhausperspektive einzunehmen gelernt. Und das ist ja eine ganz andere Perspektive und aus der oder in der denkt man ja selten als Mitarbeiter, gerade so als Assistenzarzt, da ist man ja sowieso immer gefühlt ein relativ kleines Rädchen in diesem Riesengetriebe. So, und wenn man halt als Rädchen ist, die Aufgabe sich zu drehen. Und wenn man sich nicht dreht, dann ist es nicht gut. Und dann wird man meistens auch zermalmt von diesem großen anderen Rädchen. Ja. Und deshalb fühlt man sich ja manchmal auch so wehrlos. Man muss funktionieren oder woanders hin. Und woanders hin, weiß man auch nicht, ob es da besser ist. Und dementsprechend bleibt man da und lässt sich einfach die ganze Zeit durchbewegen. Und ich glaube schon, dass es gab verschiedene Schlüsselmomente letztlich, auch auf verschiedenen Ebenen, die dann dazu geführt haben, dass ich Treatfair gegründet habe und mich auch weiter mit dem Thema zu so beschäftigen konnte. Aber ja, der Fakt, dass ich da nicht Forschung machen konnte, da wäre ich dann sicherlich so in diese klassische Medizinerkarriere reingekommen und wäre alles sicherlich anders gekommen, ja.
Wie hast du eigentlich diesen Studiengang da gefunden? Oder wie, also gemerkt hast du, ich kann jetzt nicht in die Forschung oder sollte vielleicht einen anderen Weg gehen? Wie hast du, also was war da los und wie bist du darauf gekommen?
Also mich hat ja Wirtschaft immer interessiert. Deshalb war es auch für mich naheliegend irgendwie, nachdem jetzt Forschung für ein Jahr zumindest mal on hold ist oder das Thema, dass ich mich da jetzt in diesem Schnittmengenbereich Medizin-Wirtschaft weiterentwickeln will. Und dann habe ich einfach geguckt, welche Masters es deutschlandweit gibt, wie hoch der Aufwand ist, welche Kosten sind. Also klassische Recherche, aber das Ziel war schon, einen Master zu finden, wo ich mich in diesem Bereich eben weiterentwickeln kann.
Und in der Klinik, in der du gearbeitet hast, warst du aber eigentlich so zufrieden als Rädchen bis zu dem Zeitpunkt?
Ja. Ja, genau. Also die Klinik war um Welten, oder ich habe mich um Welten besser gefühlt als in dem Krankenhaus davor. Nicht nur wegen netten Kollegen, nette Kollegen gibt es gefühlt überall, sondern einfach so das ganze Setting war deutlich zufriedenstellender. Natürlich gab es das ein oder andere Ereignis oder Erlebnis, wo man sagt, oh, das ist vielleicht nicht so ideal gelaufen, aber im Großen und Ganzen war die Bemühtheit sichtbar und spürbar. Also gerade der Chefarzt, der dann in Rente gegangen ist, der war schon so eine Art, in einer gewissen Weise Role Model für mich, dem ich auch sicherlich nachgeeifert hätte. Aber im Großen und Ganzen war das schon, also ich habe mich da wohl gefühlt. Deshalb war ich da auch so lang, weil ich bin schon der Meinung, wenn mir was nicht passt, dann muss ich es ändern. Dinge ändern sich nicht von allein. Und wenn, dann ohne meinen Einfluss, also können die sich besser oder schlechter ändern. Deshalb, wenn mir was nicht passt, dann versuche ich das schon zu ändern. Und weil mir das aber trotzdem so lange gepasst hat, bin ich so lange geblieben, ja.
Was war das bei deinem Chef, was dich da so inspiriert hat? Warum er dir als Vorbild gedient hat?
Ja, also ich finde, es war ein sehr charismatischer Chef und Charisma kommt für mich meistens dadurch, dass ein sehr angesehener Mensch sehr nahbar wird. Das ist für mich so ein bisschen charismatisch und so war er. Der war super nah an den Mitarbeitenden dran, war aber trotzdem auf seinem Gebiet, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, einfach eine Koryphäe deutschlandweit und auch darüber hinaus. Und diese Nahbarkeit bei gleichzeitig dieser extremen Expertise war für mich immer beeindruckend. Und er hat sich immer für seine Leute eingesetzt. Also auch das hat man nicht bei vielen oder anderen oder bei vielen anderen so gesehen und wahrgenommen. Also beispielsweise, ich habe irgendwann mal mit ihm ein Gutachten gemacht für einen Patienten. Und da ging es darum, dass das Gericht damals nicht so viel Vergütung bezahlen wollte, wie er für mich gefordert hat. Also es läuft ja immer so, Chefarzt und Assistenzarzt machen ein Gutachten, der Chefarzt schreibt eine Rechnung, die ist in Abhängigkeit dann von der Komplexität des Gutachtens und die Komplexität bestimmt dann die Vergütung, was das Gericht dann zahlen muss. Und das Gericht hat sozusagen die Komplexität nicht anerkannt und wollte sozusagen einen Satz drunter bezahlen. Und dann hat mein Chefarzt, ohne mit mir zu sprechen, erstmal mit seinem Anwalt geklärt, ob das überhaupt so geht und ob man nicht trotzdem die höhere Komplexität irgendwie verlangen kann, was nicht geklappt hat. Und zum Schluss blieb es bei der niedrigen Vergütung oder der niedrigeren Vergütung. Aber solche Dinge, so eigentlich Kleinigkeiten, haben dann schon auch nachweislich gezeigt, der handelt in meinem Interesse, der denkt in meinem Interesse. Und das war so beeindruckend. Das war auch für mich so ein kleines Role Model.
Und wann kam jetzt die Idee zu Treatfair? War das noch während der Während des Masters oder vor, danach?
Ja, also schon während des, ja, letztlich in diesen 2 Jahren zum Master of Health Business Administration war irgendwann mal das Thema Arbeitgebermarketing. Und da ging es darum, dass Kliniken im Fachkräftemangel einfach die Notwendigkeit haben, sich nach außen gut darzustellen. Und viele machten das immer mit großen PR-Kampagnen, wo Millionen von Euros versenkt werden. Also versenkt im Sinne von ohne nachhaltige Investition oder ohne Nachhaltigkeit. Und da habe ich mir gedacht, auch eigentlich wäre es doch toll, wenn dieses Geld, was in diese PR-Kampagnen, Image-Kampagnen, also einfach nur in diesen Schein gesteckt wird oder investiert wird, dahin geht, wo es nämlich wirklich nachhaltig wirkt, nämlich in die wirkliche Mitarbeiterzufriedenheit. Und diese Mitarbeiterzufriedenheit dann einfach sichtbar wird nach außen. Und zwar so, dass es bei der Zielgruppe Mitarbeiterschaft eben ankommt. Und da kam dann die Idee zu Treatfair, als ich auf einem Geburtstag von Freunden war. Also wir waren da in unserer Medizinerbubble Assistenzärzte und dann alle waren unzufrieden von diesen 15, 20 Leuten und 2, 3 waren mega happy. Und in Verbindung mit meinen anderen Erlebnissen oder Erkenntnissen aus dem Studium hat dann dazu geführt, auch eigentlich wäre es doch für Ärztinnen und Ärzte total super zu wissen, wo diese 2, 3 Leute zufrieden sind. Weil wenn 2, 3 Leute von 15 oder 20 zufrieden waren, sind halt deutschlandweit bei 200, 300.000 Ärzten eben auch 20.000 oder 30.000 begeistert von ihren Arbeitsplätzen. Und für Ärztinnen und Ärzte war das dann offensichtlich sinnvoll aus meiner Sicht und für Krankenhäuser dann eben auch. Und so ist dann quasi das eine zum anderen gekommen und meine Aufgabe war eigentlich daraus ein Konzept, aus dieser Idee ein Konzept zu schmieden, das dann eben ja nachhaltig auch umsetzbar ist.
Du hast dann sozusagen das Marketing für die Klinik indirekt kostenlos gemacht, indem die Mitarbeiterzufriedenheit so angewachsen ist, dass sie dann eben bei Treatfair irgendwann sichtbar wurden.
Ja, also wir wollen wie eine positive Verstärkung diejenigen, die sich erfolgreich um ihre Mitarbeitenden bemühen, wollen wir kommunizieren an den Rest der Ärzteschaft. Und somit brauchen die eigentlich kein großes Personalmarketing oder keine Kosten in PR-Kampagnen und Image-Kampagnen, sondern können das Geld in die Zufriedenheit stecken. Und in die Zufriedenheit bedeutet jetzt nicht, Mitarbeiter, hier kriegst du Geld, sondern vorrangig beispielsweise Führungskräfteentwicklung, damit man eben eine gute Stimmung hat, damit die Führungskräfte auch die Mitarbeitenden entsprechend behandeln können. Dass da eher das Geld hingeht, um ja auch einfach nachhaltig sich aufzustellen.
Und jetzt hattest du diese Idee. Das ist ja oft so, dass man am Anfang ganz enthusiastisch ist und dann nach einer Weile plötzlich denkt, ach, als ob. Also was, ich mache jetzt einfach, das ist doch Quatsch. Hattest du diesen Moment auch oder dachtest du von Anfang bis Ende so super Idee und dann lief das einfach?
2018 habe ich Treatfair gegründet. Wir haben jetzt 2024. In den 6 Jahren, wo andere ein komplettes Medizinstudium machen, habe ich natürlich häufig nicht unbedingt gezweifelt an Treatfair, an dem Konzept oder an mir. Aber natürlich war ich mir nicht immer sicher, ob der eingeschlagene Weg richtig ist. Und mit eingeschlagener Weg, auch da ist es so, die Organisation Treatfair und ich sind ja stark verwoben. Also mein persönlicher Weg und der Weg von Treatfair ist aktuell super verschmolzen. Und natürlich habe ich natürlich persönlich auch Bedürfnisse oder auch Verbindlichkeiten, die man bedienen muss. Und auf der einen Seite ist natürlich mein persönlicher Wunsch, etwas zu bewirken, was Positives, die Arbeitsbedingungen zu verbessern auf einem systemischen oder systematischen Level. jetzt nicht in einer Abteilung, sondern wirklich einen Anreiz zu schaffen für letztlich alle Kliniken. Auf der anderen Seite muss natürlich Treatfair als Organisation auch so sein, dass es sich finanziell nachhaltig abbilden lässt. Ja, also die Schwierigkeit ist sicherlich nicht, ein Konzept zu machen und ein Konzept durchzuführen unter der Bereitwilligkeit, sein eigenes persönliches Konto zu opfern und seine eigene persönliche Zeit. Ja, und das ist sicherlich die Schwierigkeit. Und das war von Anfang an bis jetzt nie ein Selbstläufer. Die Idee, aufzuzeigen, wo es gut ist, ist von vielen unterstützt. Aber auch da war jetzt schon meine Erfahrung in den letzten Jahren, kommen immer mal wieder Kommentare auch von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, du willst ja nur Geld damit verdienen. Und das sind immer so Momente, an die ich mich inzwischen gewöhnt habe. Das ist normal geworden, aber wo ich initial schon irgendwie vielleicht auch ein bisschen mich verletzt gefühlt habe, weil meine Motivation sicherlich nicht Geld verdienen war. Die Motivation ist sicherlich, etwas aufzubauen, was dann von meiner Person auch unabhängig ist. Und dementsprechend muss es sich selbst finanzieren. Aber es war nie so, dass ich sage, ja, ich mache das, damit ich Geld verdiene oder damit ich unfassbar reich werde. Das war es nicht. Und deshalb habe ich mich initial dann auch vielleicht von manchen, die es auch vielleicht gar nicht so meinten oder wie auch immer, ist mir auch egal letztlich, nicht richtig behandelt gefühlt.
Ja, das ist irgendwie so eine Sache in der öffentlichen Wahrnehmung, von das ist ja oft, wenn jemand Geld mit was verdient, was gut ist, dass es dann der Person gleichzeitig vorgeworfen wird. Also man kann ja zwei Motivationen haben letztendlich. Und eigentlich sollten doch gerade die Leute, die was Gutes machen, damit Geld verdienen, anstatt die Leute, die was Schlechtes machen mit der Welt oder den Menschen. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja total unlogisch. Was denkst du, woher kommt diese Perspektive darauf, dass die Menschen, die was Gutes machen, kein Geld verdienen dürfen damit?
Woher die Perspektive kommt?
Wie kommt es, dass das so viele Menschen so verinnerlicht haben?
Also ich sehe das häufig, ehrlicherweise, am ehesten bei Ärztinnen und Ärzten. Bei Menschen in anderen Bereichen höre ich das nicht. Also ich höre jetzt von keinem BWLer, Gesundheitsökonom oder sonst was, du willst doch damit nur Geld verdienen. Höre ich nicht. Also ich höre das, wenn ich es höre, aus den eigenen Reihen, wenn man so nennen will. Ich weiß nicht, woher das kommt. Tatsächlich, weil wir als Ärztinnen und Ärzte können ja von Montag bis Freitag oder zumindest unseren Regeljob auch nicht umsonst durchführen. Ne? Wir können jetzt mal, Auslandseinsätze im Urlaub machen, weil es uns persönlich noch irgendwie befriedigt, aber wir können jetzt nicht unseren Job im Krankenhaus für 0 Euro machen. Das geht nicht, weil auch wir meistens dann irgendwie ein Privatleben haben und eine Wohnung, die finanziert werden muss und so weiter. Wo das herkommt bei Ärzten und Ärztinnen, ich habe wirklich wenig Schimmer.
Hast du irgendeinen Tipp, wie man mit sowas umgehen kann? Oder was hast du dann gemacht, wenn dir sowas irgendwie entgegengebracht wurde?
Ja, abgrenzen. Ganz klar. Also das ist ein persönliches Ding von demjenigen, der dir das gegenüber sagt. Das hat nichts mit mir zu tun. Wie gesagt, am Anfang, die ersten paar Male, habe ich mich vielleicht auch wirklich in einer gewissen Weise verletzt gefühlt und habe mich in so eine Art Erklärungsnotwendigkeit gesehen. Inzwischen denke ich mir, das ist so eine Mindset-Sache, da komme ich jetzt auch nicht ran, den anderen davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Es ist schon auch ein bisschen, also wenn es in meinem Fall jetzt vor allem von Ärztinnen und Ärzten kommt, schon auch was Gesellschaftliches. Ich sage immer, es ist einfacher, Alkohol zu produzieren und Bäume zu pflanzen und das dann als Charity irgendwie pressewirksam öffentlich schön darzustellen, als jetzt Social Entrepreneurship, also letztlich ein Unternehmertum, dessen sozialen Mehrwert verfolgt zu machen. Das ist schon so. Aber ich glaube, auch da als Gesellschaft werden wir uns weiterentwickeln, hoffe ich zumindest, und da auch vielleicht einen anderen Maßstab irgendwann anwenden.
Und bevor du Tweetfair gegründet hattest, also von der Idee bis zur Gründung, wie viel Zeit ist da vergangen und hattest du da auch irgendwelche inneren oder äußeren Widerstände?
Naja, also der innere Widerstand ist natürlich, gefährde ich meine Arztkarriere. Ne? Also das ist ja das Tolle überhaupt als Ärztin oder als Arzt. Das hat man nicht oder in ganz wenigen anderen Berufen so. Ne? Also es ist super berechenbar, es ist super einfach planbar. Du musst deine Zeit absetzen, gucken, dass du nicht kaputt wirst und dann wirst du irgendwann Oberärztin, dann wirst du eventuell Chefärztin oder lässt dich nieder oder bleibst Oberärztin. Aber so prinzipiell ist es ja super einfach. So, und immer wenn man was nebendran macht, wenn man diese Bahn, die quasi vorgezeichnet ist bis zur Rente, wenn man die verlässt, dann riskiert man diese Bahn. Und dementsprechend bei jedem Risiko muss ja ein Erwartungswert entgegenstehen. Also beispielsweise, du gibst 1 Euro als Los aus, wenn du 100 Euro gewinnen kannst mit einer 1%igen Chance. Dann hast du zum Schluss nichts verloren, weil bei 100 Mal spielen gewinnst du insgesamt, also das ist okay, das ist quasi kein Risiko. Aber die Frage ist schon immer, wie viel bist du bereit zu riskieren, um welchen Erwartungswert zu bekommen? Und es gibt einen Grund, warum ganz wenige Ärztinnen und Ärzte ein Unternehmen gründen, weil wir einfach einen sehr sicheren, gezeichneten Job haben, wo wir jetzt schon wissen, was wir in 10 Jahren verdienen. Und das macht es natürlich so ein bisschen schwierig, weil A, man weiß ja nicht, ob das, was man da macht, funktioniert. Also jetzt Streetfair oder wenn du jetzt als Ärztin sagst, oh, eigentlich wäre es doch toll, wenn meine Patientinnen eine App für irgendwas hätten und du entwickelst die App. Weißt immer noch nicht, ist dieser Kostenaufwand da irgendwie abgebildet, dann kriegst du das irgendwann zurück. Und dementsprechend ist es schon wichtig, immer so ein bisschen das Risiko und das, was du daraus erwartest, auch im Kopf zu haben. Und und bei mir waren es halt letztlich, ich habe relativ frühzeitig dann meine ärztliche Arbeit reduziert auf 50%. Und das war quasi immer so mein persönliches Investment, so kann man das sagen. Und die ersten Jahre habe ich bei Treatfair auch mir, wie viele, ich nenne es mal Unternehmensgründer, kein Gehalt ausgezahlt. Und das war schon immer so ein Balanceakt aus Treatfair weiterentwickeln, aber persönlich nicht zu hohes Risiko eingehen. Weil Risiko ist okay, aber es muss halt in irgendeiner Weise kalkuliert sein.
Hast du da mit Leuten geredet? Hattest du da Menschen, die dir irgendwie deine Gedanken geholfen haben zu sortieren? Oder hast du einfach so kurz darüber Gedanken gemacht und dann einfach weiter? Oder war das schon so? Also, ich stelle es mir irgendwie ein bisschen schwierig vor.
Du stellst es dir schwierig vor, oder?
Ja, also wenn du gerade, du hast gesagt, du reduzierst deine Arbeitsstelle auf 50%. Das heißt, so die Hälfte deines Gehalts ist einfach weg und du machst einfach irgendwas und du weißt nicht, ob es funktioniert.
Richtig.
So.
Ja.
Das stelle ich mir schwierig vor. Also in dem Sinne so, du willst es ja trotzdem irgendwie machen und vielleicht ist es auch so ein bisschen alternativlos, weil du merkst, ich will das wirklich machen und dann hast du ja trotzdem immer noch diese Zweifel.
Ja, also natürlich gehst du automatisch sehr viel in Austausch mit anderen Menschen. Damals, also gerade so zu Gründungszeit, war ich viel im Austausch mit Kommilitonen, mit meinem damaligen Professor und natürlich auch noch anderen Menschen. Ne? Also einer der ersten Schritte war, ich bin zu meinem Chefarzt aus dem PJ, wo ich wusste, der bemüht sich unfassbar viel um seine Mitarbeitenden. Da gab es Frühstück, da gab es Mittagessen, die wurden gut ausgebildet, die sind um 16.30 Uhr nach Hause. In einem privat getragenen Krankenhaus. Von einer Kette, wo man es sonst vielleicht nicht erwarten würde. Und der hat es geschafft. Und deshalb bin ich zu dem hingegangen und habe mit ihm mal eine halbe Stunde gesprochen, habe gesagt, so hier, Herr Professor XY, ich würde gern aufzeigen, wo es gut ist und da, 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 da. Und dann habe ich ihm so ein bisschen meine Idee erzählt, mein Konzept. So seine erste Reaktion war, oh, Herr Carstensen, das ist ja ein dickes Brett, das Sie da bohren wollen. Und das ist tatsächlich so. Also alle, die länger in dem System sind, die wissen, wenn da eine komplett neue Idee kommt, mit einem komplett neuen Ansatz, mit einer noch nicht bestehenden Bekanntheit, ist es in diesem System, was auf Trägheit beruht, wo einfach alles so weitergeführt wird, wie es bekannt ist, es ist unfassbar schwer, was Neues zu implementieren auf einer breiten Basis. Ja, und dementsprechend jedes Gespräch hat mich immer weitergeführt, ne? Also auch im klassischen Sinne des Netzwerkens, ne? Dann habe ich ihn gefragt, ja, kennen Sie jemanden, mit dem ich mich vielleicht nochmal austauschen sollte bezüglich des Themas oder der Idee? Und so bin ich weitergekommen. Mein Chefarzt damals, bei dem ich hier arbeitet habe, dem habe ich das auch vorgestellt. Der hat gesagt, sprechen Sie mal mit dem. Und so ist dann quasi eins zum anderen gekommen. Und das ist auch sicherlich was hier jeder mitnehmen sollte. Wenn man eine Idee hat, dann geht da offensiv mit der Idee um, sprecht mit Leuten, sprecht auch mit Menschen und fragt ganz gezielt, mit wem sollte ich darüber sprechen? Wer könnte potenziell Interesse haben? Wer könnte potenziell auch vielleicht was dagegen haben? Weil letztlich jede Meinung einen weiterbringt. Jetzt, 6 Jahre später, bin ich ja deutlich schlauer. Also im Sinne von, ich bin nicht schlauer, aber ich habe natürlich viele Erfahrungen gemacht, die mir vor 6 Jahren schon geholfen hätten. Also eins, was man sich frühzeitig schon überlegen kann, ist, in Hypothesen zu denken. Also ich gehe davon aus, dass. Wohl wissend, das sind Annahmen, die wahr sein können, aber nicht wahr sein müssen. Zum Beispiel, die Ärzteschaft wünscht sich ein solches Tool. So, oder Krankenhäuser sind bereit, XY zu machen für so ein Tool. Und dann kann man sozusagen gezielt einzelne Hypothesen testen. Beispielsweise man fragt 100 Menschen oder 100 Arbeitgeber und guckt, wie die Rückmeldung ist. Oder man fragt auch einfach nur im privaten Umfeld, wobei man da auch immer wissen muss, Freunde und so weiter sind ja immer gebiased. Freunde sagen selten, das ist eine doofe Idee. Ja. Also insofern macht es da schon Sinn, möglichst seriöse, neutrale Feedback-Personen zu bekommen.
Okay, du hast dann Tweetfair gegründet 2018 und dann aber erst im Verlauf deine Klinikstelle auf 50% reduziert.
Mhm. Okay. Genau, als ich einfach gemerkt habe, Tweetfair braucht mehr Aufmerksamkeit und habe dann, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr später dann auf 50% reduziert.
War Tweetfair von Anfang an Tweetfair Consulting?
Ja, genau. Also Tweetfair war initial, das ist vielleicht auch spannend, das wissen die wenigsten, ne? Tweetfair war initial so gegründet mit der Idee, ich würde gerne aufzeigen, wo es gut ist, aber jetzt nicht, wie es in der aktuellen Version ist, mit einem Suchportal der attraktiven Kliniken, sondern es war eher gedacht als Zertifizierung, deshalb auch die Masterarbeit zu dem Thema Zertifizierung von ärztlichen Arbeitsbedingungen. Und dieses Zertifikat können Krankenhäuser oder so als Konzept können Krankenhäuser sich dann wie so eine Art Ökosiegel auf die Abteilungs-Homepage oder in Stellenanzeigen eben nutzen. Und da war eben dann frühzeitig so, und deshalb auch mit inneren Widerständen, also Zweifel oder innere Widerstände. Ich sag mal, so im Unternehmenskontext hast du immer Situationen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und man muss halt immer gucken, was funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht und dann eben Anpassungen machen. Und so war das eben auch. Also damals war schon sichtbar, okay, Krankenhäuser sind noch nicht so weit, dass sie sagen, sie wollen wirklich ein Zertifikat mit einer Zertifizierung, weil Zertifizierung bedeutet ja Aufwand. Ja, da kommen Auditoren da 1-2 Tage hin, gucken sich das an, sprechen mit den Mitarbeitenden, dann gibt es noch eine Befragung, die Mitarbeitenden füllen müssen. Und dann kann man wirklich sehr valide sagen, okay, den Leuten geht's so und so gut und auch im Vergleich zu anderen Menschen oder im Vergleich zu anderen Abteilungen. Und da war relativ klar, okay, so viel Bereitschaft besteht noch nicht zu dem Thema. Ich will mich nach außen gut positionieren. Und dann kam eben auch die Pandemie, wo einfach das Thema Arbeitsbedingungen total irrelevant wurden. Also total. Das war dann auch das wieder als Beispiel für äußere Umstände ändern sich. Und das eigentliche Konzept, ne, wir zeigen auf, wo die Arbeitsbedingungen gut sind. Eine
eine Voraussetzung dafür ist ein gewisser Steady State in der Abteilung. Ne? Also es können jetzt nicht in den letzten Wochen, Monaten gefühlt 10, 20 Leute neu gekommen sein, weil dann hat man keinen Steady State. Man weiß nicht, ist es wirklich so, ist es nicht so. Und durch die Pandemie, die dann eben jahrelang angehalten hat für uns, war dann klar, okay, dieses Zertifikat, das wirklich auch beispielsweise Fluktuation und so weiter berücksichtigt, das funktioniert in einer Pandemie nicht. Ja. Genau, und dann mussten wir eben auch umstellen und sind dann irgendwann auch online gegangen, 2021, glaube ich. Und seitdem haben wir online das Suchportal, ja.
Das heißt, von Anfang an gab es auf der einen Seite das Suchportal und auf der anderen Seite das Angebot für ArbeitgeberInnen, eben die Situation zu verbessern und attraktiver zu sein. Also diese Workshops und so weiter.
Mhm. Ja, genau. Das Workshop-Programm oder Angebot haben wir natürlich im Laufe der Zeit immer mehr ausgebaut oder spezieller gestaltet. Jetzt geht es eigentlich hauptsächlich um das Thema Führungskräfteentwicklung, Führungskompetenzvermittlung, weil wir haben 2021 mal 3.500 Stimmen wirklich analysiert und nochmal auf wissenschaftlichem Niveau ausgewertet und haben da eben festgestellt, das Wichtigste als Zufriedenheitsfaktor ist wirklich die Zufriedenheit mit der Patientenversorgung. Und dann noch die Themen, fühle ich mich wertgeschätzt und kann ich die Arbeit mit meinem Privatleben vereinbaren? Und das sind alles Themen, die maßgeblich von den Führungskräften, also von den Vorgesetzten im Krankenhaus bestimmt werden. Und deshalb haben wir uns auch wirklich gezielt nochmal spezialisiert auf das Thema Führungskompetenz, Führungskultur, Führungskräfteentwicklung und machen da jetzt gezielte punktuelle Workshops, aber eben auch komplette Entwicklungsprogramme für ganze Krankenhäuser.
Mhm. Arbeitest du aktuell noch in der Klinik?
Aktuell, also vor einem Jahr, habe ich dann erstmal meine ärztliche Tätigkeit in der Klinik aufgehört. Bin seit einem Jahr etwa nicht mehr ärztlich tätig, plane aber gegen Ende dieses Jahres wieder in der Praxis ein bisschen mitzuarbeiten mit paar Tagen die Woche. Auch da ist dann die Frage, können Sie denn mit Ihrer Erfahrung Angestellter sein oder Mitarbeiter sein? Habe ich gesagt, ja super, kein Problem, ich weiß, wie schwer führen ist. Also lasse ich mich auch ganz gern einfach führen. Ja.
Welche Rolle hast du denn momentan bei Treatfair?
Ich bin gerade Kopf- und Hauptverantwortlicher bei Treatfair. Bei mir führen die Fäden zusammen. Im Consulting-Bereich sind wir frei organisiert. Das bedeutet, es gibt andere freie Trainer, mit denen ich immer gern zusammenarbeite und wir dann auf Projektbasis dann eben zusammenarbeiten. Ansonsten ist meine Hauptaufgabe eben das Portal weiter voranzubringen, Ärztinnen und Ärzte dazu zu motivieren, ihre Stimme abzugeben. Also bitte alle, die diesen Podcast jetzt hören, einmal auf www.treatfair.org gehen und die Stimme abgeben. Ganz oben in der Main Navigation gibt's den Button Stimme abgeben. Ja. Genau, das ist so das, was ich mache. Und genau, in dem Consulting geben wir auch, also auch ich gebe dann Führungskräfte-Workshops und berate Krankenhäuser mit allem, was wir bisher gesehen haben.
Und jetzt der Step in die Praxis, machst du den einfach, weil du gerne als Arzt arbeitest?
Ja.
Oder also du könntest auch prinzipiell jetzt einfach von Treatfair leben?
Ich mache den Step als Arzt in der Praxis, weil ich Lust dazu habe, weil ich die ärztliche Tätigkeit mag und weil ich auch einfach nicht rauskommen möchte. Ne? Also irgendwann ist schon so, das merken viele, die mehrere Monate in Elternzeit waren, dass der Wiederanfang ein bisschen schwierig ist, holprig. Und ich möchte jetzt nicht mehrere Jahre da irgendwie raus sein, um dann noch einen schwereren Wiedereinstieg zu haben. Ich glaube, mit einem Jahr habe ich kein relevantes Problem beim Wiedereinstieg. Das Interessante wird bei mir einfach sein, weil die Medizin anders sein wird. Ja, also ambulante Medizin und stationäre Medizin ist einfach anders. Andere Patientinnen, Patienten, andere Probleme.
andere Lösungswege. Und dementsprechend, da freue ich mich einfach drauf, auch da mich medizinisch-ärztlich weiterzuentwickeln.
Und wann hast du da jetzt noch eine Familie gegründet und wie vereinbarst du das? Und würdest du sagen, es gibt einen okayen, guten Zeitpunkt als Medizinerin für eine Familiengründung?
Also ja, ich habe zwei Kinder, fast zwei und fast fünf. Also die werden jetzt nächsten Monat zwei und fünf. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unpopulär klingt, meine Einschätzung ist, dass es immer noch einen großen Unterschied macht, ob man jetzt Vater oder Mutter ist. Ich habe eine Frau, die Ärztin ist. Wir haben beide, ich nenne es mal, eine ähnliche Ambition, ähnlichen Drive. Nichtsdestotrotz hat sie deutlich mehr Elternzeitkarenz gehabt als ich. Sie war dann wirklich nach Geburt ein Jahr immer raus und hat dann auch, ich glaube, zu 50% und dann im Verlauf hochgestockt auf 70% oder 75%. Das Thema ist höchst individuell. Also da gibt's wirklich von mir auch nichts. Also ich selbst, als ich bei meinem Chefarzt dann nach einem halben Jahr Treat Fair gesagt habe, ich möchte jetzt reduzieren auf 50% und habe ihm auch gesagt, warum ich das möchte. Ne? Also ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt die ganze Zeit nur Urlaub machen will und so. Habe gesagt, Treat Fair und habe da was Großes vor und ich will hier weiterarbeiten, aber ich kann es nicht mehr zu 100%, deshalb auf 50%. Hat er einmal so seinen Kopf schief gehalten und hat gesagt, von Frauen kenne ich das ja. Also dieses Thema Frauen, Männer, Teilzeit, Vollzeit, Familie gründen, ist, finde ich, ein höchst individuelles. Ne? Es hat alles Vor- und Nachteile, früher Kinder, später Kinder. Es ist schon so, ich finde Klinikzeit mit Kindern oder mit kleinen Kindern, wenn man Nachtdienste machen muss und Wochenenddienste machen muss, ist furchtbar anstrengend. Und wenn man da jetzt noch ein unterstützendes privates Setting hat, weil die Großeltern irgendwie vor Ort sind oder erreichbar, dann ist es super. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr hart, frühzeitig Kinder zu bekommen, die dann vielleicht auch noch schlecht schlafen und kein privates unterstützendes Umfeld und dann muss man noch Nachtdienste und Wochenende machen. Also deshalb, da gibt's von mir aus wirklich einfach in sich reinhören. Ich glaube, man darf nicht so davon ausgehen, dass 100% die Familienplanung immer so geht, wie man sich das wünscht. Ja, also wir haben ja immer ganz gern Kontrolle über das, was wir machen und wie wir es machen. Kinder bekommen oder Familienplanung ist immer höchst, also hat immer so ein Restrisiko. Wenn ich jetzt warte ich vielleicht zu lang, klappt's dann nicht, dann ist man unter Stress. Und also das ist wirklich was höchst Individuelles. Bei uns war es so, wir hatten das einfach so, dass wir wollten, dass meine Frau einen Großteil der Weiterbildungszeit eben schon abgeschlossen hat, weil wir das eben so eingeschätzt hatten, dass sie dann irgendwann in Teilzeit wieder einsteigt und dann, man ist ja nicht nur ein Jahr dann raus, oder in ihrem Fall, ne? Also man kann ja auch früher wieder einsteigen, darum geht's nicht. Aber nach dieser Karenz steigt man wieder ein oder steigt sie wieder ein zu einem gewissen Prozentsatz. Das heißt, für die ersten 4 Jahre der Weiterbildungszeit braucht man 4 Jahre und für die nächsten 2 Jahre braucht man vielleicht nochmal 4, 5 Jahre. So, und es ist schon so, dass man sich sicherlich nicht verrückt machen sollte, alles zu seiner Zeit, aber je nachdem, wie die Karriere Aspiration oder Ambition ist, sollte man das einfach berücksichtigen. Gleichzeitig will ich nicht sagen, dass man keine Kinder kriegen darf und auch nicht frühzeitig, wenn man Karriere machen möchte. Ich glaube, man muss einfach nur so ein bisschen berücksichtigen, Karriere bedarf eines Aufwands. Aber einer Familie oder eine Familie bedarf auch eines Aufwands. So, und auch im Hobby oder wenn du gut in irgendwas werden willst, bedarf es immer einen gewissen Aufwands. Und letztlich muss man da für sich persönlich, aber auch für sich als Familie klar die Prioritäten setzen und dann einfach dementsprechend auch handeln. Und wenn das halt Karriere ist, ist es Karriere. Wenn es Familie ist, Familie. Und wenn es ist, wie bei uns zum Beispiel, wir haben gesagt, wir wollen Karriere und Familie, also wir wollen das wirklich vereinbaren, dann müssen wir halt wissen, okay, wir können jetzt nicht unsere Kinder montags bis sonntags ganztags selbst betreuen. Das funktioniert nicht, weil dann können wir keine Karriere machen. Und wenn wir nur Karriere machen wollen, können wir die Kinder nicht sehen und auch keine Quality Time mit den Kindern verbringen. Also irgendwie ist da schon so eine Art Spagat notwendig und das muss jeder für sich wissen.
Ja, das Thema ist nicht so einfach. Und ich merke auch ganz deutlich den Unterschied zwischen Mann und Frau.
Absolut. Und das ist wirklich, es ist ungerecht. Also es ist ungerecht, also jetzt habe ich natürlich Treatfair gegründet und habe mich auch mit dem Thema Gerechtigkeit viel beschäftigt. Ne? Also Gerechtigkeit, sage ich immer, Gerechtigkeit in dem Sinne gibt es nicht. Gerechtigkeit ist ein mehrdimensionaler Ansatz und ich komme immer ganz gern mit dem Vergleich von Tienchen, Paul und Petra sitzen um eine Pizza. Die drei sitzen drumherum und die überlegen sich, wie sie die Pizza aufteilen. So, und dann sagt Tienchen, na gut, wir sind drei Leute, machen wir es doch klar. Jeder kriegt ein Drittel. Zack, das ist doch gerecht. Dann sagt Paul, hey, aber wart mal, ich habe doch die ganze Pizza geschnitten, den Pizzateig gemacht, die ganzen Sachen geschnitten, die Pizza belegt, Pizza in den Ofen, ihr zwei kommt doch nur zum Essen. Also kriege ich die Hälfte und ihr jeweils nur ein Viertel. Das ist für mich gerecht. Und dann sagt Petra, ja, aber wart mal, ihr habt doch gerade gegessen und ich habe jetzt seit zwei Tagen nicht gegessen. Ich habe ganz doll Hunger und ihr seid eigentlich satt. Also krieg ich doch die Hälfte und ihr jeweils nur ein Viertel. Und ich finde, anhand von diesem Beispiel oder von diesem Bild wird klar, es gibt verschiedene Arten von Gerechtigkeit. Es gibt Gerechtigkeit erstmal auf Basis von Gleichheit. Jeder wird gleich behandelt. Jeder kriegt gleich viel. Egal von Notwendigkeit, Bedürfnis oder auch Leistung. Dann gibt es eine leistungsorientierte Gleichheit. Oder eine leistungsorientierte Fairness, Gerechtigkeit, wo es darum geht, jemand, der mehr leistet, soll auch mehr belohnt werden. Und dann gibt es noch eine bedarfs- oder bedürfnisorientierte Gerechtigkeit. Ne? Und dementsprechend ist das Thema Gerechtigkeit schwierig. Und wenn es jetzt zum Thema Frauen in der Medizin geht, dann ist es eben so, dass es erstmal total ungleich ist. Also es ist, manchmal bin ich so provokant und sage, das männliche Geschlechtsorgan ist ein Wettbewerbsvorteil in der Einstellung als Arzt. Es ist ungleich, es ist auch nicht leistungsorientiert, weil ganz viele Frauen mehr leisten oder zumindest nicht weniger leisten als ihre männlichen Pendants. Und dementsprechend ist es ist einfach kulturell so tradiert, bedingt, dass es so ist. Ich hoffe, dass es sich bald ändert. Es gibt ganz viele Frauenbewegungen in der Medizin, im chirurgischen Bereich, die Chirurginnen zum Beispiel. Aber es gibt auch Ärztinnennetzwerke, wo total sinnvoll ist, dass sich jetzt Frauen irgendwie solidarisieren und vernetzen und so irgendwie versuchen, ihre Position zu stärken. Für mich als Mann, egal was ich sage, ich kann eigentlich nur falsch liegen. Ich kriege das ganz viel mit und ich habe sicherlich auch gute Antennen dafür, was da alles schiefläuft. Aber ja, letztlich ist es so, da sollten die Betroffenen hauptsächlich drüber sprechen und sich darüber äußern. Und wir unterstützen es immer gerne, aber ich bin da zu sehr, ja, oder mich kann man zu sehr falsch verstehen, selbst wenn ich was richtig und gut meine. Deshalb, so, das ist meine Einschätzung oder meine Einstellung dazu. Also.
Was ist denn deine Vision für Treatfair? Sagen wir mal so, in 10 Jahren, wenn alles perfekt läuft.
Meine Vision für Treatfair ist, dass alle Ärztinnen und Ärzte sich bei der Stellensuche danach ausrichten und orientieren. Einmal gucken auf treatfair.org. Ist die Klinik, wo ich hingehe, dabei? Oder wenn ich noch nicht weiß, wo ich hingehe, oh, die Klinik klingt interessant, gehe ich mal dahin. Meine Vision wäre aber, dass es sich nicht allein auf Ärztinnen und Ärzte beschränkt. Ich fände das gleiche Tool für Pflegekräfte genauso hilfreich. Ich finde im Krankenhaus diese Trennung zwischen Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften finde ich nicht gut. Also wir sind letztlich ein Behandlerteam, das
in sich funktionieren muss, um die Patienten und Patientinnen gut zu behandeln. Es bringt nichts, gut zu operieren, wenn danach die Wundpflege schlecht ist und vice versa. Ne? Also das funktioniert alles nur einheitlich. Und für mich auf Station oder auch in meiner ärztlichen Tätigkeit finde ich das ganz wichtig, das auch zu signalisieren. Und für mich war diese Trennung, dass wir jetzt das Streetfair-Portal erstmal für Ärztinnen und Ärzte gemacht haben, notwendig, weil es einfacher war zu implementieren und der Schritt für beides gleich initial einfach strategisch schwierig war. Aber mein Wunsch ist schon, dass wir auch für Pflegekräfte dann das gleiche Tool entwickeln können und auch Pflegekräfte sich danach richten können, weil dann Arbeitgeber eben noch mehr Anreize haben, es zu verbessern, die Arbeitsbedingungen.
Und wie wird man Streetfair Ambassador?
Du sprichst uns an. Also du bist herzlich eingeladen, Lilly, Streetfair Ambassador zu werden. Das Ambassador-Programm ist ein relativ, also es ist eh freiwillig, aber ein relativ flexibles Programm, wo wir es so machen, dass diejenigen, die Ambassadors sind, relativ nah an dem Streetfair-Kernteam dran sind und immer wieder neue Änderungen oder Neuigkeiten mitkriegen. Und Hauptaufgabe der Ambassador ist einfach, diesen Streetfair-Gedanken so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, auch in dem eigenen Krankenhaus zu platzieren, auch in dem eigenen Freundeskreis, dass einfach mehr Stimmen abgegeben werden, mehr Bekanntheit herrscht.
Ja, und das somit, will ich auf jeden Fall machen.
Yes, super! Und wer es noch hört und mitmachen will, yes, please.
Okay, und dann einfach auf der Webseite bei Ambassador da irgendwo auf den Button.
Genau, auf der Webseite gibt es Ambassador und dann schreibt man einfach eine kurze E-Mail und dann sprechen wir nochmal. Also wir zwei müssen, glaube ich, jetzt nicht nochmal sprechen. Aber genau, wer das noch möchte, einfach eine E-Mail schreiben. Und dann treffen wir uns, dann sage ich 20, 30 Minuten was in einer Videokonferenz, so was deine Erwartungen sind, was deine Wünsche sind, was unsere Erwartungen sind. Wichtig ist, das ist schon so ein bisschen anpassend an dein privates Leben. Ne? Also es gibt so als Assistenzärztin beispielsweise einfach verschieden stressreiche oder arbeitsreiche Wochen, Monate. Ne? Und wir wollen niemanden zusätzlich belasten. Es geht einfach nur so ein bisschen um Spread the Word und auch auf einer formalisierten Ebene. Und darum geht es. Also das heißt, das ist nicht zu viel Aufwand. Man kann sich das so ein bisschen raussuchen. Man kann sich so viel einbringen, wie man möchte.
Hast du schon mal überlegt, ein Streetfair-Krankenhaus zu gründen?
Ja, 2017.
Hast du es überlegt?
Ja, ich habe immer den Wunsch gehabt und habe ihn weiter. Und wer weiß, aber es ist kein Wunsch, den ich jetzt unmittelbar verfolge. Also ein Wunsch ist schon, Streetfair als Krankenhausbetreiber. Das sind wir aber aktuell noch nicht. Aber ich sag mal, wir werden sicherlich vieles gelernt haben, um dann auch im aktiven Betrieb dann irgendwie sinnvoll das anzuwenden. Idee ist da, aktuell ist jetzt nicht so die beste Zeit in dieser Reform, um dieses Projekt gerade zu verfolgen. Aber so Idee auf jeden Fall, ja. Genau, ganzheitlicher Ansatz für die Mitarbeitenden und Patienten und Patientinnen voll im Fokus.
Wo siehst du denn den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
Komplett anders als jetzt. Es wird sich komplett verändern, ist meine Einschätzung. Hauptdisruptive Entwicklung, die dazu beiträgt, ist KI, eindeutig. Viele Berufe, also nicht nur die Tätigkeiten werden sich verschieben, auch der Bedarf an Ärztinnen und Ärzten wird sich verschieben. Also alles, was so händisch manuell ist, also jetzt Chirurgie oder Anästhesie, das wird weiterhin notwendig sein in der diagnostiklastigen oder in diagnostiklastigen Bereichen, wie jetzt innere Medizin, wo ich auch selber bin. Da bin ich gespannt, wie die Entwicklung ist und wie da der Bedarf in 10, 15 Jahren auch an Personal sein wird. Es gibt ganz viele Dinge, die gar nicht vorhersehbar sind, ne? Also Thema Haftungsfragen. Aber das wird sich alles mit der Zeit entwickeln, kann man gar nicht vorhersagen, finde ich. Aber man kann sagen, KI wird dazu führen, dass in der Diagnostik ganz viel Arbeit abgenommen wird und vielleicht braucht man dann Ärztinnen und Ärzte wirklich nur noch, um zu sagen, ja, ist richtig, ich hafte, falls die KI falsch liegt. Vielleicht brauchen wir das aber auch irgendwann nicht, weil wir sagen, KI oder gewisse KI-Tools sind einer menschlichen Einschätzung überlegen. Und das ist ganz spannend. Ich weiß, dass wir in der Medizin für technologische Innovationen immer relativ offen sind. Also wenn es darum geht, eine neue Herzklappe zu implantieren, sind wir unfassbar schnell. Und rühmen uns schon mit der dritten neuen implantierten Herzklappe. Also wenn es, ich sag mal so, um soziale Innovation geht, wir machen das für unsere Mitarbeitende, da sind wir meistens nicht so schnell, obwohl das vielleicht noch einen größeren Impact auf die Patienten hat. Und dementsprechend glaube ich schon, dass KI-Technologie sich, wenn formale Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch schneller durchsetzen werden und dann radikal unsere Arbeit verändern werden. Und ich hoffe, dass wir Ärztinnen und Ärzte dann einfach mehr Zeit haben für das, worauf es wirklich ankommt, und es dann wirklich Patientenedukation.
Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, mir wird jetzt einiges klarer, was ich früher, ich sag mal, als so diffuses Bauchgefühl hatte. Ja, zum Beispiel, ich habe mich häufig schlecht gefühlt im Krankenhaus als Assistenzarzt, wenn mir manche Dinge passiert sind, die ich unstimmig empfunden habe. Ich konnte aber damals ganz schlecht sagen, warum finde ich das unstimmig? Das war immer so ein diffuses Gefühl von ungerecht, schlechte Emotionen und da, da, da. Und jetzt im Nachhinein mit gewissem Abstand kann ich das immer ein bisschen besser sagen, woran es lag. Und ich weiß nicht, ob ich das damals, vor 10 Jahren, wenn ich irgendwie versucht hätte, mehr in mich reinzuhören, ob ich schon damals mehr Klarheit hätte rausziehen können und dann auch klare Konsequenzen draus ziehen. Ich würde es aber trotzdem versuchen. Das würde ich mir empfehlen. Also wenn ich so Bauchgefühle habe, irgendwas fühlt sich gut an, irgendwas fühlt sich nicht gut an, zu überlegen, worauf basieren denn diese Bauchgefühle? Vielleicht im Sinne von Coaching, mit jemandem, der ja, Rückfragen dazu stellen kann, die in so eine Introversion reingehen, dass man sich überlegt, warum das so ist. Das würde ich mir vielleicht nochmal als jüngerem Ich empfehlen. Ansonsten einfach, das ganze Leben ist ja immer so ein Balanceakt aus etwas weitermachen, sich weiterentwickeln in einem Bereich, um eine gewisse Exzellenz zu erreichen. Aber gleichzeitig, wenn man merkt, man will auch was anderes ausprobieren, das andere auch noch irgendwie, wenn man es wirklich will, ausprobieren und da auch nochmal sich weiterzuentwickeln.
Hast du eine Buchempfehlung oder generell eine Empfehlung, wo du sagst, das mach das mal?
Ja, eine Empfehlung wäre, wenn dir was nicht passt, wenn dir irgendwas an beispielsweise einem System nicht passt, dann finde ich es immer spannend, sich zu überlegen, wir sind Außerirdische und landen mit dem UFO auf der Erde und gucken uns genau diese Situation an. Macht das so Sinn? Oder würden wir es anders machen? Das ist was, was ich auch immer im Krankenhauswesen denke. So, wenn wir jetzt UFOs sind, und da mal runtergucken und gucken uns auf deutsche Krankenhäuser, aber jetzt nicht nur auf so einer Makroebene Krankenhäuser, sondern wirklich auch Mikroebene, du als Assistenzärztin in deiner Abteilung, macht das so Sinn? Und wenn man dann jetzt noch schafft, irgendwie die Menschen rechts und links für einen anderen Ansatz und eine andere Perspektive zu gewinnen, dann ist es natürlich auch hilfreich. Aber so prinzipiell einfach so ein bisschen zu reflektieren und nicht einfach mit dem System zu gehen, das haben wir schon immer so gemacht. Das wirst du noch so richtig häufig hören, Lilly. Woanders ist es auch nicht besser. Das sind immer die gleichen Töne, die dann wirklich einfach aus Bequemheit immer gesagt werden. Und einfach zu gucken, ja, gut, du sagst es, okay. Aber was nehme ich daraus mit? Ich nehme daraus mit, du sagst es, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn ich jetzt außerirdisch wäre, würde ich das vielleicht anders sehen. Eine Buchempfehlung noch, Reinventing Organizations. Vielleicht ist es dem einen oder anderen noch ein Begriff. Da geht es um Organisationsstruktur und warum es vielleicht Sinn macht, ganzheitlicher eine Organisation aufzubauen und strukturell zu entwickeln.
Hast du jetzt das Gefühl, dass wir über irgendwas Wichtiges noch nicht gesprochen haben?
Ja, vielleicht, also das geht so ein bisschen in das, was ich zuletzt gesagt habe. Ich habe immer den Eindruck, in den ersten Jahren als Assistenzärztin oder Assistenzarzt ist man bemüht, sich dem System anzupassen. Man erlebt es von rechts und links und von oben und die Erwartungen werden entweder klar definiert oder nicht. Aber man will es eigentlich immer dem System oder dem anderen recht tun. Ich glaube, man sollte sich schon innerlich irgendwie seinen Kompass behalten. Kompass behalten bedeutet nicht, dass man alles macht, was man will und alles nicht macht, was man nicht will. Aber man sollte schon so seine inneren Ideale versuchen beizubehalten oder zumindest wissentlich dann Dinge machen, wo man gegen den inneren Kompass sich fühlt. Und einfach diesen inneren Kompass als Kompass beibehalten. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit einzubringen oder sich weiterzuentwickeln, wo man den inneren Kompass nicht so krass abstumpft. Dass man sich das echt immer überlegen muss, je weiter die Nadel vom inneren Kompass abweicht, ob man das mitmachen möchte. Weil ich sehe es immer wieder bei der Stellenwahl. Es gibt ja immer Variablen, nach denen man eine Stelle sucht. Ja? Ich möchte irgendein Fach machen, ich möchte vielleicht an irgendeinen Ort und ich möchte vielleicht mich in dem und dem Bereich weiterbilden und das Ganze irgendwie bei einem netten Team, ja, zum Beispiel. So, und die Frage ist ja schon immer so Reality-Check, was ist davon möglich und welche Kombination gibt es vielleicht? Und was ich schon sehe, ist häufig, dass die Ortswahl und die Fachwahl oder vor allem die Ortswahl über die anderen Kriterien gestellt werden. Also beispielsweise, ich möchte in Berlin oder Hamburg unbedingt sein, das ist mir total wichtig und ich möchte eigentlich in der Anästhesie oder in der inneren Medizin sein. Und wenn es dann noch ein nettes Team gibt mit einer guten Weiterbildung, wäre es für mich das Nonplusultra. Und je nachdem, wie der innere Kompass ist, sollte man gegebenenfalls auch die Ortswahl runter priorisieren. Und wenn es vom privaten Setting geht, ne? Also die Frage ist ja auch immer Partner, Partnerin oder Familie. Aber das ist sowas, was ich wirklich sehe, weil bei TreatFair, wir kriegen so viele Rückmeldungen von wirklich frustrierten Kolleginnen und Kollegen, die aber einfach nie diese Ortswahl reflektiert haben. Also warum will ich nach Berlin? Warum bin ich nach Hamburg? Und warum ist mir das so viel wichtiger als mein persönliches Wohlergehen? Und das ist einfach so was, wo ich sagen muss, was ist mir wichtig? Das muss mir einfach klar sein oder demjenigen, der dann in der Situation ist. Das wäre vielleicht noch als letzter Punkt was, wo man sagen muss, reflektier doch eigentlich deine eigenen Prioritäten.
Benedikt, danke schön. Das war ein sehr schönes Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Lili.